Die Spannung in Chiapas im Süden Mexikos steigt, weil die Regierung zu keinerlei elementaren Veränderungen ihrer Politik gegenüber der indigenen Bevölkerung bereit ist. In dieser Zeit hat der Verlag Libertäre Assoziation in Hamburg ein Buch herausgebracht, das den Aufstand der Zapatistas beschreibt, erklärt, ausleuchtet und insbesondere nahe bringt. Ja, basta, es reicht, so der Titel. Ein Buch, das sich zu lesen lohnt, für 28 D-Mark inzwischen in linken Buchhandlungen erhältlich. Ein Buch, das sich auch selbst in Frage stellt, denn eine Annäherung an den Aufstand der Zapatistas ist immer auch eine Annäherung an Fragen der Neuigkeit, des Werts von sogenannten Nachrichten, von Meldungen, von Erklärungsversuchen, die wiederum aus alten Denkmustern entstehen, mit denen wir bislang mehr oder weniger erfolgreich umgehen konnten. Nun kam der Aufstand, vor einem Jahr begonnen, nicht um mit fertigen Rezepten einzugreifen, sondern gerade erst um Raum zu schaffen, die toten, erbarmungslosen Muster der Marktwirtschaft ebenso zu überwinden wie den Frust und die Praxisferne vieler, auch mexikanischer Linker. Das Buch soll Möglichkeiten bieten, die Stimmen der Menschen aus Chiapas zu hören, aber auch Möglichkeiten bieten, über die eigene Geschichte nachzudenken, über die Art und Weise, Themen und Ideen so lange theoretisch zu wälzen, zu zerreden, zu bezweifeln, bis kein Grund mehr vorhanden ist, praktisch zu werden, ja basta zu sagen.
Es traten Villa und Zapata hervor, arme Menschen wie wir, denen sie, wie uns, die elementarsten Ausbildung verweigerten, um sie so wie uns als Kanonenfutter zu verwenden und die Reichtümer unserer Heimat ausplündern zu können, ohne dass es sie interessiert, wenn wir an Hunger und heilbaren Krankheiten sterben, ohne dass es sie interessiert, wenn wir nichts haben, absolut nichts, weder ein menschliches, menschenwürdiges Haus, noch Land, noch Arbeit, noch Gesundheit, noch Ernährung, noch Erziehung, nicht einmal das Recht, frei und demokratisch unsere Vertreter zu wählen, keine Unabhängigkeit vom Ausland, kein Frieden und Gerechtigkeit für uns und unsere Kinder. Aber heute sagen wir basta.
Das war um die Jahreswende 93-94, als diese Zeilen geschrieben wurden. Hier im guten Westen wird ja behauptet, damit habe der Aufstand der Zapatistas begonnen. Dort, in Chiapas heißt es, dieser Aufstand konnte gar nicht ohne lange Vorüberlegungen, ohne ihre Geschichte, ohne die Verankerung in den indianischen Gemeinden möglich sein. In Wirklichkeit habe der Entschluss dazu Jahre früher schon bestanden, weil es keine Alternative dazu gibt. In der Geschichte der Zapatistas beginnt dieser Aufstand aber spätestens bereits Monate vor der Jahreswende 93-94, schon im März 1993. Damals wurden die Gesetze der Frauen in den indianischen Gemeinden durchgesetzt. Susanna war eine Frau, die durch die Gemeinden reiste und mit den Compañeras über die zukünftigen revolutionären Gesetze diskutierte.
Wir wollen uns nicht zwingen lassen, einen zu heiraten, den wir nicht mögen. Wir wollen die Kinder haben, die wir uns wünschen und für die wir sorgen können. Wir wollen das Recht, Posten in der Gemeinde zu besetzen. Wir wollen das Recht, unsere Meinung zu sagen und dass sie auch respektiert wird. Wir wollen das Recht haben, zu lernen und sogar Kraftfahrerin zu werden.
Derartige Reden waren auch in Chiapas nicht einfach zu akzeptieren. Die Männer wurden nervös, sahen einander an. Zum Glück, meinte einer, verstehe seine Frau ja kein Spanisch. Aber er täuschte sich, denn die Forderungen wurden in alle Sprachen und Dialekte übersetzt und angenommen. So wird der erste Aufstand beschrieben im März 1993, ausgeführt von den Zapatistinnen. Damals gab es keine Verluste, sie siegten, aber einfach wird es nicht gewesen sein. So sind die Dinge, die in diesem Land passieren. Natürlich hatten die internationalen Medien Mühe, diese Entwicklung in Chiapas überhaupt zu sortieren. Nicht nur die Großen waren dabei, sich zu blamieren, auch Radio Dreieckland fügte sich in diesen Interpretationsversuch mit ein. Da wurde zum Beispiel von Phantomen mit grünen Augen vier Sprachen auf der Zunge lamentiert, die eigentlich gar keine Indianerinnen seien. Das eben würde man schon an der Augenfarbe erkennen. Besonders originell war zum Beispiel ein Professor Köhler aus Freiburg, der hier auch im Info zu Worte kam. So muss eine Entwicklung wegdefiniert werden. Tatsache ist aber, dass in Chiapas die dort lebenden 3,5 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen sich bestens selbst versorgen könnten, aber den Familien ist dafür inzwischen die Grundlage entzogen worden. Der Mais wird exportiert, mehr als 70% der Kinder sind deshalb unterernährt, Wenige Viehzüchter besitzen große Rinderherden. Die unersättliche Gier der McDonalds nach wachsender Fleischproduktion zerstört fruchtbares Land. Das zieht die Zerstörung der ökologischen Strukturen nach sich. Wiederum weitere Vertreibungen sind die Folge. Der Kaffee, der dort angebaut wird, braucht billige Arbeitskräfte, die bei den meist deutschstämmigen Finca-Besitzern arbeiten müssen. Davon betroffen sind besonders die Maya-Gemeinden. Von einer mal angekündigten Agrarreform ist nichts zu spüren. Es bezog sich nur auf den mageren, steinigen Boden im Hochland. Das kennt man schon aus vielen Beschreibungen der sogenannten Dritten Welt.
Und nicht zuletzt beginnt der Aufstand an dem Tag des Inkrafttretens des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA zwischen USA, Kanada und Mexiko, das den ungehinderten und freien Warenaustausch zwischen diesen Ländern vorsieht. Die Zapatistas sprechen vom Todesurteil für die indianische Bevölkerung. Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass die internationalen Konzerne sich goldene Nasen verdienen und alle ihre friedlichen Bemühungen, sich Gehör für die Verbesserung ihrer Lebensgrundlagen zu verschaffen, dem Modernisierungsprozess zum Opfer gefallen sind.
Subkommandante Markus hält die ganze alte Clique in diesem Kontext für schuldig.
Alle sind sie schuldig, von den hohen Funktionären der Bundesregierung bis hin zum letzten korrupten Indigenerführer, ebenso der Gouverneur, den die Chiapateken nicht rechtmäßig nach freiem Willen bestimmen konnten, die Bürgermeister, die mehr um repräsentative Werke besorgt waren und die Kontakte zu hohen Herren ausweiten wollten, anstatt im Sinne ihrer Leute zu regieren. Funktionäre der unterschiedlichsten Ränge, sie alle verweigerten denjenigen Respekt und Würde, die noch vor ihnen dieses Land bewohnt hatten. Sie vergaßen, dass die Menschenwürde nicht nur das Eigentum derjenigen ist, deren elementare Versorgung gewährleistet ist, sondern auch derjenigen, die zwar nichts Materielles besitzen, aber etwas anderes, was uns von Gegenständen und von Tieren unterscheidet, die Würde.
Die Würde der Menschen ist unantastbar, so heißt es auch hier im schönen Westen. Sie ist so weit von den Maßstäben entfernt, dass sie im Bewusstsein der Herrschenden gar nicht mehr vorkommt. Deshalb unantastbar weit auch entfernt. Zwischen der Regierung in Mexiko und der zapatistischen Bewegung kommt es in der weiteren Folge ab etwa Februar 1994 zu Verhandlungen, zu einem sogenannten Amnestieangebot der Regierung. Aber Marcos ist darauf nicht gut zu sprechen.
Für was müssen wir um Vergebung bitten? Was werden Sie uns vergeben? Dass wir nicht vor Hunger sterben? Dass wir in unserem Elend nicht schweigen? Dass wir nicht demütig die gigantische historische Last von Verachtung und im Stich gelassen akzeptiert haben? Dass wir uns mit Waffen erhoben haben, als wir alle anderen Wege verschlossen fanden? Dass wir uns nicht an das Strafgesetzbuch von Chiapas gehalten haben, das absurdeste und unterdrückerischste, das man sich denken kann? Dass wir dem Rest des Landes und der ganzen Welt gezeigt haben, dass die menschliche Würde noch lebt und sich bei ihnen am meisten verarmten Bewohnerinnen befindet? Dass wir uns gut und bewusst vorbereitet haben, bevor wir anfingen? Dass wir Gewehre zum Kampf mitgebracht haben, anstatt Pfeile und Bogen? Dass wir gelernt haben zu kämpfen, bevor wir es taten? Dass wir alle Mexikanerinnen sind? Dass wir mehrheitlich Indigenas sind? Dass wir das ganze mexikanische Volk aufrufen zu kämpfen mit allen möglichen Formen für das, was ihm gehört? Dass wir für Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit kämpfen? Dass wir nicht den Weg der vorherigen Guerillas folgen? Dass wir uns nicht ergeben? Dass wir uns nicht verkaufen? Dass wir uns nicht verraten? Wer muss um Vergebung bitten und wer kann sie gewähren?
Die zapatistische Bewegung ist nicht mehr nur von stillem Zorn und Schmerz erfüllt, sondern auch von Wut, von Mut und von Kampf. Sie erhoben sich aufs Neue zum Gehen, ihr Schritt wurde noch einmal fest. Ihre Hände und ihr Herz waren gerüstet. Für alle, sagte ihr Herz, nicht nur für einige, nicht nur für ein paar wenige. Für alle, sagte ihr Schritt, für alle schrie ihr vergossenes Blut, das in den Straßen der Städte aufblüht, wo die Lüge und der Raub regieren. Mittendrin der legendäre Kommandante Markus, professioneller Gewalttäter, wie er sich, weil er so genannt wurde, nunmehr selbst nennt. In Anspielung auf die Dummheit der Fahndungsschubladen, die ihn einzusortieren versuchen. Er stellt ein Paradoxon dar, bescheidener Diener der Campesinas und Campesinos und zugleich ihr Führer. Offenkundig von allen akzeptiert, immer der mit der Pudelmütze. Aber es ist keine männliche Guerilla allein. Eine Frau, Amalia, jetzt bei der Guerilla erzählt.
Die ganze Familie war im Untergrund, aber sie haben es mir nicht gesagt. Ich habe sie gefragt, was sie machen, und sie fragten, warum ich das wissen will. Später haben sie mir davon erzählt, dass es eine bewaffnete Organisation gebe. Ich war 15 Jahre alt, ich habe gesehen, wie die Dinge lagen und gesagt, dass ich gehen möchte. Es gibt eine Form der Miliz in deinem eigenen Dorf, aber es gibt auch die, die in die Berge gehen und sich dort ausbilden. Ich ziehe es vor, von meiner Familie entfernt zu kämpfen, aber ich besuche sie. Als ich 17 war, vor 7 Jahren, konnte ich schreiben und lesen, aber ich konnte kein Spanisch sprechen. Als ich mich dem Heer anschloss, habe ich es gelernt. Als wir das ein bisschen konnten, haben wir die Geschichte Mexikos studiert und die anderen Länder, wo es Kriege gegeben hat. Und später haben sie uns Kampftaktiken beigebracht.
12.000 Soldaten, Panzer, Flugzeuge, die ganze moderne Tötungsmaschinerie gegen 2.000 Indigenas und Bauern. Die sollen sich geirrt haben? Nein. Die, die sich geirrt haben, sind verantwortlich für all die Verzweiflung, die die Menschen in den Tod treibt. Sie werden gleich nach ihrem Tod von den Intellektuellen der Postmoderne verurteilt werden, von denen, die den Tod der Geschichte ausrufen, von denen, die nicht den Mut hatten oder haben, noch haben werden, zu sagen, wir sitzen in der Scheiße und haben Hunger, aber wir kämpfen. Und eine andere Frau, Cecilia Loria Savignon, stellt das Schicksal der Frauen in diesem Zusammenhang und ihre Gründe für die Rebellion.
Der Körper gehört nicht den Frauen. Er wird ihnen im täglichen Leben enteignet, bei der Hausarbeit und bei der täglichen Zubereitung unseres Pozol. Ihr solltet sie sehen, wie sie über Berge und Pfade gehen, wie sie beladen mit schweren Bündeln Feuerholz, die sie auf den Schultern tragen, wie sie sich zu einem Ort begeben, der so weit entfernt ist, dass er mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist, oder wie sie, wenn es dämmert, mit dem Kind auf dem Arm aus dem Haus gehen und hinter dem Mann herrennen, der auf dem Pferd reitet. Ihre Körper sind ihnen fremd, fern für sie, benutzt von anderen. Ich frage mich, wie sie sich sehen, wenn sie verkauft werden, wie sie sich wahrnehmen, wenn ihre Zukunft in den Händen des Meistbietenden liegt. Der Kurs richtet sich nach dem Alter. Die teuerste wird für durchschnittlich 2.000 neue Pesos gehandelt. Ihr Körper wird nicht nur durch den Marktwert bestimmt, er hat auch noch andere Herren. Den Vater, den Ehemann und die Söhne, denen sie dienen und gehorchen muss, aber auch auf schmachvolle Weise den Peron, der zynisch seine Position missbraucht, indem er weiterhin das Recht der ersten Nacht ausübt.
Was resultiert aus diesen Gedanken? So wird in diesem Buch gefragt, während hier eigentlich noch viele andere Aspekte leider keinen Platz mehr finden können. Wenn die Toten von immer schon leben sollten, so bedeutet das vor allem ein radikales Hinterfragen unserer eigenen europäischen Grundannahmen der Solidaritätsarbeit, des Entwicklungsparadigmas, des Internationalismus, des Universalismus, der Projektion unserer eigenen Heilserwartungen in die Wirklichkeit fremder Völker. Die Zwerge der Nacht sind gekommen, um die Geschichte riesenhaft neu zu schreiben. Solidarität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass auch wir unsere Geschichte neu schreiben, auf uns selbst und unsere Geschichte und unsere Sinne zurückverweisen, allein mit der Aufgabe, unsere eigenen babylonischen Träume zu bauen. Es geht nicht darum, dass wir unseren solidarischen Beitrag in den Latrinen von Chiapas deponieren, sondern dass wir uns aus dem abstrakten Raum des Entwicklungszeitalters zur Würde unseres eigenen Ortes zurückfinden. GATT ist überall, NAFTA kann auch EU heißen und Ruanda oder Somalia liegt nur in Kilometern gerechnet weiter von Bonn entfernt als Aguascalientes von Mexiko. Ein einfühlsames Buch mit vielen Texten, Analysen, Dokumenten, das einführt in die Realitäten in Chiapas in einer Zeit, in der die Lunte weiterbrennt und zu explodieren droht, wenn die Regierung nicht auf die Forderung der EZLN eingehen will.